Wir fahren fort mit unserer Predigtserie durch das Lukasevangelium. So lade ich euch ein, die Heilige Schrift mit mir aufzuschlagen zum Lukasevangelium, Kapitel 9. Lukas, Kapitel 9. Wir lesen miteinander die Verse 1 bis 6. Lukas, Kapitel 9, die Verse 1 bis 6. Und hier heißt es, in Gottes heiligem Wort. Als er aber die 12 zusammengerufen hatte, gab er ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen und zur Heilung von Krankheiten. Und er sandte sie, das Reich Gottes zu predigen und die Kranken gesund zu machen. Und er sprach zu ihnen, nehmt nichts mit auf dem Weg, weder Stab noch Tasche, noch Brot, noch Geld, noch soll jemand zwei Unterkleider haben. Und in welches Haus ihr eintretet, dort bleibt und von da geht weiter. Und wo immer sie euch nicht aufnehmen werden, geht fort aus jener Stadt und schüttelt auch den Staub von euren Füßen zum Zeugnis gegen sie. Sie gingen aber hinaus und durchzogen die Dörfer nacheinander, indem sie die gute Botschaft verkündigten und überall heilten. Amen. Lasst uns den Namen des Herrn anrufen im Gebet. Unser Herr Jesus Christus, unser großer und herrlicher König, unser Meister, wir wollen dich wieder ehren, indem wir wieder zu dir kommen, um auf dein Wort zu hören, um von dir zu lernen. Herr, lass uns deinen Willen besser erkennen. Lehre uns, rüste uns aus durch deinen Geist. Herr, dass wir ganz für dich leben. Herr, wir bitten dich, um deiner großen Gnade willen, dass du uns jetzt segnest durch dein heiliges Wort. Dies bitten wir, Herr Jesus, in deinem Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Bis hierhin im Lukasevangelium war der Dienst von Christus eher seine persönliche Arbeit. Das heißt, er ging zu den Menschen und die Menschen kamen zu ihm. Das heißt, Christus predigte, er lehrte, er heilte, er trieb die Dämonen aus. Und die 12 Apostel, sie waren bei ihm, aber er tat diese Arbeit an den Menschen. Erinnert ihr euch noch an Lukas Kapitel 8, Vers 1? Er, Christus, er durchzog nacheinander Städte und Dörfer, indem er predigte und die gute Botschaft vom Reich Gottes verkündigte und die 12 mit ihm. Das heißt, Christus war der Meister, er war der Lehrer und die Apostel, ja, sie waren Schüler. Sie lernten von Christus, sie beobachteten den Dienst ihres Meisters an den Menschen und er schulte sie. Nun aber, da sie schon einiges gelernt haben, ist der Tag gekommen. Der Tag ist gekommen, wo sie an die Arbeit gehen sollen, wo sie hinausgehen sollen. Erinnerst du dich noch an Kapitel 5, wo die Jünger dieses Wunder erlebten, wie Christus ihnen diesen Fischschwang schenkte, diese zahllosen Fische, wie sie einholten? Und dann sprach der Herr Jesus zu Petrus, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Dazu sind die Apostel Christi berufen, auch zu predigen und Menschen für Christus zu gewinnen. Und hier nun an dieser Stelle fängt Christus an, seine Schüler offiziell auszusenden, damit sie das sind, was auch ihr Name schon sagt, Apostel, das heißt übersetzt Gesandte. Hier nun sendet er sie und zunächst einmal auf eine kleine, kurze Missionsreise. Er sendet sie nicht schon gleich in die große, weite Welt, sondern zunächst einmal ein kurzer Reisedienst durch die Dörfer im Gebiet Israel. Sie sollen lernen. So ist der Herr Jesus. Er gibt uns mehr und mehr Verantwortung. Bevor sie gehen in die ganze Welt und vor den Nationen und den Königen das Evangelium predigen sollen, erst einmal in ihren Dörfern. Die Dörfer, die sie kennen. Aber was für eine Lektion müssen sie hier eigentlich lernen? Nun diese. Sie müssen lernen, ohne Christus und doch zugleich mit Christus hinauszugehen, um zu dienen. Sie müssen lernen, ohne Christus zu gehen und zugleich doch mit Christus zu gehen, Was meine ich damit? Nun, zunächst einmal müssen sie ohne Christus gehen. Das heißt, Christus wird nicht körperlich bei ihnen sein bei diesen Reisen. Er begleitet sie nicht. Normalerweise lehrte er, predigte er und heilte er. Aber jetzt müssen sie ohne ihn gehen. Gleichzeitig, wenn sie aber ohne ihn gehen, müssen sie lernen, dass sie mit ihm gehen. Dass er bei ihnen ist. Dass sie nicht alleine gehen. Sondern dass das, was sie nun tun, in seinem Namen geschieht und dadurch in seiner Kraft, in seiner Autorität, in seiner Vorsehung, mit seiner Versorgung und mit seinem Segen und auch mit seinem Gericht. Weißt du noch, als die Jünger auf dem See waren und als der Sturm dort aufkam und ich sagte, es geht gar nicht darum, dass das Schiff untergeht, sondern darum, dass ihr Selbstvertrauen untergeht, dass sie endlich lernen, nicht auf ihre Fähigkeiten, auf ihre Weisheit, auf ihr Können, auf ihre Kraft zu vertrauen, sondern auf den, der mit ihnen ist, Christus. Und diese Lektion, die müssen sie hier wieder lernen und wieder praktisch ausleben. Bei ihrer ersten Missionsreise. Christus geht mit ihnen, obwohl er körperlich gar nicht dabei ist. Das führt uns zu unserem ersten Punkt, nämlich die Kraft und die Vollmacht Christi wird mit ihnen sein auf dieser Reise. Vers 1. Als er aber die 12 zusammengerufen hatte, gab er ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen zur Heilung von Krankheiten. Also Christus ruft seine 12 Jünger zu sich und er gibt ihnen etwas. Etwas, was nur er besitzt und darum auch nur er verleihen kann, nämlich Kraft und Vollmacht. Christus verleiht Kraft. Keine wirtschaftliche Kraft, keine politische Kraft, keine militärische Kraft, nicht einfach intellektuelle Kraft oder besondere Redegewandtheit. Nein, der Messias ist ausgerüstet mit geistlicher Kraft, mit der Kraft des Heiligen Geistes, mit der Kraft Gottes. Kraft, um Gewaltiges zu tun, um Menschen Unmögliches zu tun, um die Herrschaft Gottes aufzurichten inmitten der Menschen und gegen alles zu kämpfen und zu überwinden, was sich gegen diese Herrschaft stellt. Zum Beispiel Macht und Kraft gegen diese finsteren Mächte, sie zu überwinden. Oder auch Macht, Krankheiten und damit auch den Tod selbst zu überwinden. Christus gibt nicht nur Kraft, sondern er gibt auch die Macht dazu, also die Vollmacht, das Recht, die Autorität, diese Kraft dann auch auszuüben und anzuwenden in seinem Namen. Das heißt, das göttliche Recht, über alle Dämonen zu gebieten und sie zu vertreiben und Krankheiten zu heilen, eine Vollmacht, eine Autorität, die nur Gott selbst besitzt. Christus besitzt beides, göttliche Kraft und Vollmacht als der Sohn Gottes. Und wie oft hat er es bis hierhin, bis Kapitel 9 schon bewiesen. Wie viele Dämonen hat er ausgetrieben, wie viele Krankheiten hat er geheilt. Er besitzt alle Kraft und alle Vollmacht, die göttliche Autorität des Messias. Und er besitzt Vollmacht in der Lehre. Das heißt, er verkündigt Gottes Wort, Worte des Lebens. Und nun sollen sie ohne diesen kräftigen, ohne diesen vollmächtigen Jesus gehen, ohne dass er körperlich bei ihnen wäre. Ist das möglich? Können sie dann irgendetwas ausrichten, wenn er nicht bei ihnen ist? Sie waren ja keine von diesen prominenten Leitern einer Synagoge oder sie waren keine Priester und keine Schriftgelehrten. Sie waren nicht diese Gelehrten, sie waren ganz einfache Männer. Viele von ihnen waren Fischer. Wird man auf sie hören? Können sie irgendetwas ausrichten gegen die Dämonen und gegen die Krankheiten, wenn Jesus nicht da ist? Nun, sie müssen verstehen, dass obwohl Christus jetzt nicht bei ihnen ist, körperlich, sie doch seine Apostel sind. Das heißt, seine Stellvertreter, seine Gesandten. Sie reden und sie handeln darum in seiner Autorität. Sie sind offizielle Stellvertreter des Königs aller Könige. Was sie jetzt tun, geschieht in seinem Namen. Das heißt, die Dämonen müssen gehorchen, die Krankheiten müssen weichen, so wie es bei Christus der Fall ist. Ganz genau so. Sie sprechen Worte der Macht, sie handeln in Vollmacht. Später dann in Kapitel 10 von Lukas, also ein Kapitel weiter, da sendet Christus noch einmal Männer aus und dann sogar 70. Und da heißt es ab Vers 17 in Kapitel 10, die 70 aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Er aber sprach zu ihnen: Ich schaute den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Siehe, ich habe euch die Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes, und nichts soll euch schaden. Christus gibt ihnen wahre Macht, wahre Vollmacht. Wenn die Welt voll Teufel wäre, nichts kann euch schaden. Sie tun hier Menschen unmögliche Dinge. Sie treiben Dämonen aus und heilen Menschen, obwohl Jesus gerade nicht sichtbar bei ihnen war. Und das ist auch die Frage, die man sich am Anfang des Christentums stellen musste, die Theophilus sich zum Beispiel stellen musste, als er das Lukas-Evangelium empfing. Ja, dass dieser Jesus der Sohn Gottes ist und große Zeichen und Wunder wirkt, okay, das verstehe ich, aber er ist doch jetzt nicht mehr da. Nun, du musst verstehen, dass dieser Jesus Christus Menschen ausgesandt hat und dass er mit ihnen ist, sein Reich zu bauen. Die gesamte Apostelgeschichte, das heißt Teil 2 von diesem Werk des Lukas, Teil 1 Lukas-Evangelium, Teil 2 Apostelgeschichte, sein Doppelwerk, die gesamte Apostelgeschichte handelt davon, dass der Herr Jesus durch die Seinen wirkt. Wir lesen am Anfang der Apostelgeschichte, dass Lukas sagt, ja, das Lukas-Evangelium, das habe ich geschrieben von allem, was Jesus angefangen hat zu tun. Das ist nur der Anfang von allem, was Jesus getan hat. Und jetzt in der Apostelgeschichte Teil 2, was er weiter tut. Es ist eigentlich nicht die Apostelgeschichte. Es ist weiter die Christusgeschichte, was er durch seine Apostel tut. Teil 2. Christus wirkt weiter, jetzt aber durch seine Gesandten, durch seine Jünger. Er ist immer noch am Werk. Die Apostel mussten lernen, dass sie nichts auf ihre eigenen Fähigkeiten und Gaben und Stärken und auf ihre Weisheit geben müssen, sondern dass sie Schüler Christi sind und dass der Name des Herrn Jesus mit ihnen ist. Wir lesen das so eindeutig in der Apostelgeschichte Kapitel 3, wo Petrus einen Lahmen sieht und ihn heilt in den Namen des Herrn Jesus. Und alle im Volk schauen sie verwundern an. Und er fragt, was schaut ihr uns denn so an? Was schaut ihr so gespannt auf uns? Als hätte unsere Kraft oder unsere Frömmigkeit gemacht, dass dieser Lahme wieder gehen kann. Wir haben ihn geheilt in den Namen des Herrn Jesus Christus. Es war sein Name. Verstehst du, hier fängt alles an. Bei dieser ersten Missionsreise, dass sie verstehen, selbst wenn wir gehen und er ist körperlich nicht bei uns, ist doch seine Kraft, seine Vollmacht, seine Stärke mit uns, seine Werke zu tun. Vers 2. Und er sandte sie, das Reich Gottes zu predigen und die Kranken gesund zu machen. Das heißt, Christus gibt ihnen Kraft und Vollmacht, aber nicht bloß zum Selbstzweck, also nicht, um sich irgendwie mächtig und stark und irgendwie besonders zu fühlen. Christus rüstet niemals seine Jünger aus, damit sie irgendwie aufgeblasen, arrogant werden und sich toll fühlen. Es geht darum, ausgerüstet zu sein, um anderen zu dienen. Er sandte sie aus, um zu predigen, das heißt, die Menschen zu lehren, in der Autorität Gottes zu verkündigen, nicht was sie selbst sagen, sondern was der König sagt. Sie sind Herolde, Botschafter des Königs, sein Reich zu verkündigen. Diese Botschaft ist eine gute Botschaft, das lesen wir in Vers 6. Und sie gingen aber hinaus und durchzogen die Dörfer nacheinander, indem sie die gute Botschaft verkündigten und überall heilten. Es ist die gute Botschaft, dass das Reich Gottes angebrochen ist, dass der Herr erschienen ist, dass der gesalbte König, der Messias, gekommen ist, dass das Zeitalter des Erlösers angebrochen ist. Und darum kehrt nun um und tut Buße, denn hier ist die Zeit der Gnade. Hier ist Gnade und Vergebung für alle, die zu ihm kommen. Und die Leute sollten diese Kraft des kommenden Reiches Gottes sehen und spüren und erleben. Und darum sendet er sie auch, Kranke gesund zu machen. Das heißt, sie sollen etwas davon schmecken, dass er wirklich der Erlöser ist. Der Erlöser von allen Folgen des Sündenfalls. Das heißt, er befreit von der Knechtschaft unter den Dämonen. Er befreit von der Knechtschaft unter Krankheit und Tod. Es ist ein Vorgeschmack auf dieses ewige Königreich Gottes, wo es keine Krankheit und kein Tod und keine Feinde mehr geben wird. Christus gibt ihnen hier seine Kraft mit. Obwohl er körperlich nicht anwesend ist, können sie handeln in seinem Namen, so als täte er es selbst. Er arbeitet durch sie. Aber Christus gibt nicht nur seine Vollmacht und seine Kraft mit, sondern auch zweitens seine gute Vorsehung oder seine Versorgung, könnten wir sagen. Er begleitet sie, indem er mit seiner guten Vorsehung für alles sorgen wird und sie versorgen wird. Vers 3. Und er sprach zu ihnen, nehmt nichts mit auf dem Weg. So weder Stab, noch Tasche, noch Brot, noch Geld, noch soll jemand zwei Unterkleider haben. Also man mag ja denken, wenn man jetzt von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt zieht, dann nimmt man Reiseausstattung mit, ist doch klar. Also man füllt seine Reisekasse auf, dass man genug Geld hat, man nimmt ordentlich Reiseproviant mit und am besten Wechselkleidung und noch einen Stab, nicht bloß um zu wandern, sondern zur Verteidigung vor irgendwelchen aggressiven Tieren oder Menschen, die einem begegnen werden, einfach zur Sicherheit. Natürlich nimmt man doch all das mit, wenn man auf Reisen geht. Und Christus sagt, nein, ihr nehmt nichts davon mit. Nichts. Ihr geht so, wie ihr seid. Geht ihr. Warum eigentlich? Warum sollen sie das tun? Was für einen Vorteil hätte das? Nun, den Vorteil, dass sie lernen, auf dieser Reise Christus zu vertrauen. Christus zu vertrauen. Darum geht es. Christus lehrt seine Schüler, dass sie ihm vertrauen, obwohl sie ihn nicht sehen. Später in Lukas Kapitel 22, ganz am Ende des Lukas-Evangeliums, da nimmt Christus nochmal Bezug auf diese Reise. In Lukas Kapitel 22, Vers 35, da sprach der Herr Jesus zu ihnen, als ich euch ohne Börse und Tasche und Sandalen sandte, mangelte euch wohl etwas? Sie aber sagten, nein, nein, es mangelt ihnen an gar nichts. Verstehst du? Das ist die Lektion. Kein Mangel. Ich bin mit euch, ich versorge euch. Ich zeige euch, dass ihr ohne diese extra Ausrüstung und all eure Vorbereitung, dass ich in diesem Moment bei euch sein werde und euch versorgen werde. Verstehst du? Ihr müsst mir vertrauen. Ich weiß, was ihr braucht. Ich sorge für euch. Ich bin mit euch. Und, das müsst ihr auch wissen, der Arbeiter ist seines Lohnes wert, seiner Nahrung wert. Das heißt, der Herr wird dafür sorgen, dass wenn ihr arbeitet an den Menschen, dass die Herzen von Menschen dazu bewegt werden, euch zu versorgen. Das seht ihr noch nicht. Ihr kennt diese Menschen noch gar nicht. Ihr wart noch gar nicht an ihrer Tür. Ich kenne sie schon lange. Schon lange. So wie diese eine Stelle, wo Paulus in Korinth eigentlich aufgeben wollte, weil es einfach zu hart war, die Arbeit. Und dann plötzlich steht der Herr Jesus Christus da und spricht wieder zu ihm und sagt, fürchte dich nicht, mach weiter. Warum? Ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Paulus, du kennst sie noch nicht. Du kennst sie nicht. Ich kenne sie alle beim Namen. Ich werde eine Gemeinde aufrichten in dieser Stadt zu meiner Ehre. Die korinthische Gemeinde. Nun, der Herr Jesus ist mit denen, die gehen im Glauben an seine Gegenwart und die ihm dienen wollen und die nützlich sein wollen für ihn. Er ist mit ihnen. Manche reißen dieses Wort Gottes gerne aus dem Kontext und wollen dann sagen, jede Missionsreise muss ohne Vorkehrungen irgendwie getroffen werden. Das heißt, man soll nichts einpacken und man soll einfach, ja, Vorbereitung wäre ungeistlich. Und wenn wir weiterlesen, also relativ am Ende des Lukas-Evangeliums, wo Christus noch einmal diese Begebenheit aufgreift, kurz bevor er festgenommen und dann gekreuzigt wird. Da ist es im Lukas 22, noch einmal lese ich da ab Vers 35. Und er sprach zu ihnen, als ich euch ohne Börse und Tasche und Sandalen sandte, mangelte euch wohl etwas? Sie aber sagten, nein, nichts, nichts mangelte uns. Und jetzt spricht er weiter. Er sprach nun zu ihnen, aber jetzt, wer eine Börse hat, nehme sie. Und ebenso eine Tasche. Und wer nicht hat, verkaufe sein Gewand und kaufe ein Schwert. Also nach Christi, Auferstehung, Tod und Auferstehung, ist diese Zeit, diese behütete Zeit des Friedens vorbei. Das heißt, jetzt werden sie bedrängt, jetzt werden sie verfolgt, jetzt müssen sie auch durch manchen Hunger und damit rechnen und auch mit mancher Gewalt, die ihnen begegnet. Das heißt, die behütete Zeit wird vorbei sein für die Jünger. Paulus beschreibt das in 1. Korinther Kapitel 4. Da sagt er ab Vers 9, denn mir scheint, dass Gott uns, die Apostel, als die Letzten hingestellt hat, wie zum Tod bestimmt. Denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, sowohl Engeln als auch Menschen. Wir sind Narren um Christi willen, ihr aber seid klug in Christus. Wir schwach, ihr aber stark. Ihr geehrt, wir aber verachtet. Und jetzt hör mal, was er sagt. Bis zur jetzigen Stunde leiden wir sowohl Hunger als auch Durst und sind nackt und werden mit Fäusten geschlagen und haben keine bestimmte Wohnung und mühen uns ab und arbeiten mit unseren eigenen Händen. Geschmäht segnen wir, verfolgt dulden wir, gelästert reden wir gut zu. Wie Unrat der Welt sind wir geworden, ein Abschaum aller bis jetzt. Ja, so wird's kommen. Und so wird auch Petrus und der Rest es erleben. Aber hier am Anfang, bei dieser kleinen Missionsreise, hier haben sie noch Frieden. Hier können sie hinausgehen. Das heißt, sie sammeln hier tatsächlich ihre ersten Erfahrungen in einem geschützten Rahmen, können wir sagen, wo ihnen nichts mangeln wird, wo sie hier nicht groß in Lebensgefahr und Not geraten werden, sondern wo sie erst einmal lernen sollen, Christus zu vertrauen. So führt der Herr Jesus Stück für Stück zu immer größeren Herausforderungen. Und sie müssen verstehen hier bei dieser ersten Reise, dass es nicht einfach um irgendwelche menschlichen Mittel geht, wenn man Gottes Reich bauen will. Es geht nicht um große Macht und Finanzkraft und große Vorbereitung und große Intelligenz und Stärke. Es geht nicht um Manpower. Wie es heißt in Sacharja Kapitel 4, Vers 6, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Heerscharen. Also einfach ein paar Jünger, die an Christus glauben. Und die ihn verkündigen, die gehorsam sind. Und einfach ein paar Leute, die ihre Häuser öffnen und sie aufnehmen. Das alles wirkt so unscheinbar und so unspektakulär, aber biblische Evangelisation, ihr Lieben, ist schlicht. Wir brauchen nicht viel dafür. Wir gehen einfach im Vertrauen auf Christus, dass er mit uns ist, mit seiner Kraft, und dass er in seiner Vorsehung uns führen wird zu den Menschen, die uns aufnehmen. Das heißt, wir dürfen nicht auf unsere eigenen Ressourcen vertrauen. Und das ist der Grund, warum auch einige Verse später dann diese große Lektion bei der Speisung der 5000 kommen wird zu den Jüngern. Dass sie verstehen, es ist der Herr Jesus, der sie versorgt. Sie müssen sich nicht sorgen. Es ist nicht so sehr unsere tolle Vorbereitung, als vielmehr seine gute Vorsehung. Es ist nicht einfach unsere Ausrüstung, unsere Kompetenz und unsere Redegewandtheit, sondern seine gute Vorsehung, seine Kraft und seine Macht, dass er mit uns ist. Es ist seine Mission, seine. Und ihr Lieben, wir können davon Zeugnis geben, hier auch in der Gemeindegründung in Frankfurt. Von Anfang an, seine Vorsehung. Es ist nicht einfach Manpower, verstehst du? Es ist in seiner Vorsehung, wie alles geführt und geleitet hat und wie Menschen ihre Häuser geöffnet haben. So ist es gekommen. Es ist sein Werk und so wollen wir ihm vertrauen. Aber Christus ist nicht nur mit seiner Kraft und seiner Vollmacht und seiner Versorgung mit seinen Jüngern, sondern auch mit seinem Segen oder seinem Gericht. Und das ist der dritte Punkt. Christi Segen und Gericht ist mit ihm. Ab Vers 4. Und in welches Haus ihr eintretet, dort bleibt und von da geht weiter. Und wo immer sie euch nicht aufnehmen werden, geht fort aus jener Stadt und schüttelt auch den Staub von euren Füßen zum Zeugnis gegen sie. Also Christus sagt ihnen hier schon im Voraus, welche Auswirkung ihr Predigtdienst haben wird, nämlich eine Doppelwirkung. Einmal zum Heil, einmal zum Gericht, entweder zum Segen oder zum Fluch. Das heißt, es gibt Menschen, die werden euch aufnehmen, die werden euch willkommen heißen, die wollen hören, was ihr zu sagen habt. Menschen, die nehmen euch auf in ihre Häuser, sie laden euch ein, sie laden euch zum Essen ein, sie bieten euch ihr Haus an, sodass ihr nicht nur darin übernachten könnt, sondern dass ihr auch noch andere belehrt. Sie laden sogar ihre Familien und ihre Freunde und Bekannte ein, sodass ihr in ihrem Haus lehren könnt und ihr werdet es erleben, dass diese Menschen ein Segen für euch sind. Und ihr werdet ein gewaltiger Segen für sie sein. Denn ihr werdet sie belehren, was das Reich Gottes betrifft. Ihr werdet ihnen die frohe Botschaft bringen und sie werden Frieden empfangen. Ihr erinnert euch, was wir in Matthäus 10 gelesen haben in unserer Lesung, ab Vers 11. Wenn ihr aber in eine Stadt oder in ein Dorf einkehrt, so forscht, wer darin würdig ist und dort bleibt, bis ihr weggeht. Ja, wer ist denn würdig? Ja, die hören wollen, die das Reich Gottes annehmen wollen. Wenn ihr aber in das Haus eintretet, so grüßt es. Und wenn nun das Haus würdig ist, so komme euer Friede darauf. Wenn es aber nicht würdig ist, so wende sich euer Friede zu euch zurück. Das heißt, wenn die Apostel aufgenommen werden, dann empfängt das Haus, die Familie Frieden. Nicht einfach politischen Frieden, sondern Frieden mit Gott. Dass man Teil des Reiches Gottes wird. Dass man das Reich Gottes versteht, begreift, sich zu Christus bekehrt und so ewigen Frieden vom Friedensfürsten Christi geschenkt bekommt. Diese Menschen, auf solche werdet ihr treffen in meiner Vorsehung. Ich kenne sie bereits. Darum geht im Glauben und man wird euch aufnehmen. Aber ich bin nicht nur gekommen, um zu segnen. Schaut mal, es gibt da auch noch andere, die euch nicht aufnehmen werden, die eure Worte nicht hören wollen. Es gibt Leute, die werden euch ablehnen. Das heißt, er bereitet sie hier schon in diesem kleinen Rahmen darauf vor, dass sie gehasst werden, dass man sie ablehnen wird. Vers 5. Und wo immer sie euch nicht aufnehmen werden, geht fort aus jener Stadt und schüttelt auch den Staub von euren Füßen zum Zeugnis gegen sie. Den Staub von euren Füßen, schüttelt den ab. Nun, das ist ein klares Zeichen für einen Juden, nämlich ein Gerichtszeichen. So, wenn ein Jude aus heidnischem Gebiet kam und wieder in das gelobte Land in Israel einkehren wollte, so überschreitete er nicht einfach die Grenze, sondern er hielt an und er klopfte, bevor er das heilige Land betrat, seine Sandalen ab. Denn von diesem heidnischen Land soll nichts ins heilige Land kommen. Also wenn diese Jünger nun in diesen Dörfern sind und sie lehnen Christus ab und demonstrativ vor diesen Leuten klopfen sie ihre Sandalen ab, sodass nicht mal mehr Staub an ihren Füßen bleibt. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass diese israelischen Dörfer und Städte nichts anderes sind als Heiden, als Gottlose, auf die das Gericht Gottes kommen wird. Ihr seid ausgeschlossen von dem ewigen Königreich Gottes. Das Gericht ist über euch beschlossen. Ihr seid nichts anderes als gottlose Heiden. Ihr habt keinen Anteil an dem wahren Reich Israel, an dem Reich Gottes. Darum heißt es in Matthäus Kapitel 10, und wenn jemand euch nicht aufnehmen und eure Worte hören wird, geht hinaus aus jenem Haus oder jener Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen. Wahrlich, ich sage euch, es wird dem Land von Sodom und Gomorra erträglicher ergehen am Tage des Gerichts als jener Stadt. Das heißt, die Jünger haben eine Doppelaufgabe. Zum Heil oder zum Gericht, zum Fluch oder zum Segen, zum ewigen Leben oder zum ewigen Tod. Christus sagt dann später in Lukas Kapitel 10, Vers 16, wer euch hört, hört mich. Und wer euch verwirft, verwirft mich. Wer aber mich verwirft, verwirft den, der mich gesandt hat, also Gott im Himmel. Wer also seine Gesandten verwirft, der hat damit sein Todesurteil gesprochen. Verstehst du? Bei der Missionsarbeit geht es tatsächlich um Leben und Tod. Darum heißt es in Hebräer Kapitel 2, wie werden wir entfliehen, wenn wir eine so große Rettung missachten? Wie werden wir entfliehen? Das heißt, vor dem kommenden Zorngericht Gottes, wie werden wir entfliehen? Wie könnten wir entkommen, wenn wir solch eine große Rettung missachten? Sie ist ja, diese Rettung ist ja, nachdem sie ihren Anfang damit genommen hatte, dass sie durch den Herrn verkündet wurde, uns gegenüber, von denen bestätigt worden, die es gehört haben, von den Aposteln, wobei Gott zugleich Zeugnis gab durch Zeichen und Wunder und mancherlei Machttaten und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Das heißt, diese herrliche Rettung wurde vom Herrn Jesus Christus verkündigt und sie wurde noch einmal bestätigt von den Aposteln durch Zeichen und Wundern. Wie werden wir entfliehen, wenn wir diesem Zeugnis der Apostel nicht glauben? Wenn wir denen nicht vertrauen? Du wirst umkommen und du wirst ewig umkommen. Du wirst in die ewige Verdammnis gehen, wenn du nicht glaubst dem Zeugnis der Apostel, wenn du das ablehnst, wenn du solch eine Rettung missachtest. Es ist die gefährlichste Sache überhaupt, die gute Botschaft abzulehnen. Die erste Lektion darum ist natürlich, dass wir an Christus glauben und sein Zeugnis annehmen. Dass wir nicht zu denen gehören, die das Wort ablehnen und unsere Häuser nicht öffnen und denen es am Tag des Gerichts, denen das ewige Gericht, die ewige Verdammnis treffen wird. Ich hoffe und bete, dass du nicht Teil dieser Menschen bist, denen das Evangelium gepredigt wurde und du dennoch diese große Rettung missachtet hast. Schaut mal, die Jünger, die gingen im Gehorsam, Vers 6, und sie gingen aber hinaus und durchzogen die Dörfer nacheinander, indem sie die gute Botschaft verkündigten und überall heilten. Meinst du, das war einfach für sie? Wie war das wohl für die? Also in Dörfer zu gehen, um irgendwelchen fremden Menschen zu predigen. Meinst du, sie fühlten sich in dem Moment wie die großen Prediger? Meinst du nicht, sie fühlten sich vielleicht überfordert mit diesem Auftrag, den sie plötzlich bekommen haben? Was wird uns wohl erwarten, haben sie sich vielleicht gefragt. Werden wir diesen Auftrag überhaupt erfüllen können? Werden wir vielleicht versagen? Und meinst du nicht, dass es ihnen vielleicht auch schwer gefallen ist, mit dieser Ablehnung umzugehen, die sie vielleicht erfahren haben dann in diesem Ausmaß? Dass in einem ganzen Dorf niemand sie aufnehmen wollte und sie dieses Zeichen des Gerichts geben mussten? Nein, all das stärkt dir nicht ihr Selbstvertrauen, sondern ihr Christusvertrauen. Dass sie verstehen mussten, dass sie vollkommen abhängig sind davon, dass Christi Kraft und Macht mit ihnen ist. Später lesen wir dann in Vers 10, und als die Apostel zurückkehrten, erzählten sie ihm alles, was sie getan hatten. Es scheint gut gelaufen zu sein. Es scheint, dass sie zurückgekommen sind und viel Segen erlebt haben. Und sie wollten Christus alles erzählen. So begeistert waren sie davon, als ob Christus nicht bei ihnen gewesen wäre. Als hätte er nicht alles gesehen, was sie getan haben. Als sei er es nicht selbst gewesen, der durch sie all das gewirkt hat. Aber er lässt sie erzählen. All das, was sie getan haben in seinem Namen. Was für ein Segen, wenn Christus durch einen Menschen wirkt, dass man anderen dienen darf. Nun, wir sind keine Apostel. Sie hatten eine einzigartige Stellung und Aufgabe als Grundlagen der Gemeinde Jesu. Aber lasst auch uns daran denken, dass es dem Herrn gefällt, auch heute noch Männer auszusenden. Dass wir als Gemeinde darum flehen müssen, dass auch wir Männer aussenden, die dann in der Kraft Christi gehen, wo wir vertrauen auf seine Versorgung und Vorsehung und dass er mit seinem Segen und mit seinem Fluch und seinem Gericht dabei sein wird. Dass wir beten und arbeiten daran, dass der Herr in unserer Mitte tatsächlich Männer ausrüstet, dass wir sie senden können. Charles Haddon Spurgeon sagte einmal, ich kenne kaum einen größeren Segen für die Gemeinde als die Aussendung ernster, unermüdlicher, gesalbter Männer Gottes, die vom Herrn gelehrt wurden, Gewinner von Seelen zu sein. Möge der Herr uns das schenken. Wir brauchen keine großen, gelehrten und so redegewandten Männer. Nein, wir brauchen einfache Männer, die gelernt haben, auf Christus zu vertrauen und nicht auf sich selbst. Die gelernt haben, von Christus zu lernen und nicht zu verkündigen, als einfach nur sein Wort. Und darauf zu vertrauen, dass er segnen wird, dass er versorgen wird und dass er in seiner Vorsehung dafür sorgen wird, dass Menschen hören und es annehmen. Und die mutig und stark genug sind, selbst mit Ablehnung zurechtzukommen. Und dieses Zeichen des Gerichts, was hier angesprochen wird, nicht selbst geben zu müssen, denn wir sind nicht in Israel. Aber zu verstehen, dass man sich hinstellt vor Menschen und zu sagen, das Gericht wird sicher über euch kommen. Männer, die sich nicht fürchten vor Menschen. Nicht, weil sie selbst stark und besonders wären, sondern weil sie wissen, dass Christus mit ihnen ist. Aber lasst uns ja nicht einfach Männer aussenden aus unserer Mitte, sondern lasst uns selber evangelisieren. Ihr Lieben, wir wollen bald wieder durchstarten, was das angeht. Ihr hört demnächst davon wieder etwas von uns. Und ich hoffe, du bist dann dabei. Ich hoffe, du bist dabei, wenn wir hinausgehen auf die Straße. Und wenn wir erleben, dass Gott mit seiner Kraft und mit seiner Führung bei uns ist und dass er uns zu den rechten Menschen führen wird. Dass wir es in der Gewissheit tun, dass was Christus sagt im Missionsbefehl ganz am Ende vom Matthäus-Evangelium. Und siehe, ich bin bei euch. Alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Christus sagt, siehe, als könne man ihn sehen. Wir sehen ihn ja gar nicht. Er sagt dennoch, siehe, ich bin bei euch. Ich bin im wahrsten Sinne des Wortes bei euch. Und wir müssen lernen, ihr Lieben, dass wir diese Dinge nicht aus unserer eigenen Kraft und Fähigkeit tun, mit unseren eigenen Planungen und Ressourcen, sondern dass wir alles aus ihm heraus tun. Darum heißt es in Galater Kapitel 2, ab Vers 19, ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ihr Lieben, darum geht es. Und das war die Lektion für die Jünger, dass sie verstehen, ich tue nicht meine eigene Arbeit. Ich lebe nicht mehr selbst, sondern Christus lebt in mir. Er soll mich gebrauchen, er soll mich ausrüsten, er soll mich führen. Haben wir nicht gelesen in Kolosser Kapitel 4? Und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Wollen wir das mitnehmen von diesem Text? Zu verstehen, dass Christus, obwohl wir ihn nicht sehen, tatsächlich mit uns ist? Dass er da ist mit seiner Kraft, mit seiner Führung, mit seiner Versorgung, mit seinem Segen? Spurgeon sagte einmal, lasst andere Menschen sehen, wer in dir lebt. Lass Jesus durch deinen Mund sprechen. Lass ihn durch deine Augen weinen und durch dein Gesicht lächeln. Lass ihn mit deinen Händen arbeiten und mit deinen Füßen gehen und mit deinen Herzen liebevoll sein. Lass ihn durch dich Sünder suchen. Lass ihn durch dich die Heiligen trösten. Möge das so sein, dass der Herr Jesus Christus wirklich in dir wohnt und dass er mit dir ist und dass du ihm vertraust, dass er durch dich arbeiten möchte, dass du in seiner Kraft ein Segen bist für viele. Da, wo er dich hingestellt hat, da, wo er dich gebrauchen möchte, auf dass sein Name gerühmt wird und nicht dein eigener, auf dass ihm alle Ehre gegeben wird und du ihn preist dafür, was er durch dich tut, gelobt und gepriesen sei der wunderbare Name unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Amen.